Und dieses autogene Training habe ich mir dann über ein Buch selber beigebracht und konnte mich dann innerhalb von ungefähr 3 bis 4 Wochen in ganz, ganz tiefe Ruhe- und Entspannungszustände versetzen. Und interessanterweise kam die Migräne dann nie mehr wieder.
Wahnsinn, da können wir dann einen Augenblick mal durchatmen, weil das finde ich so besonders und ich glaube, ich muss das jetzt nicht erwähnen, was du für eine wundervolle, ruhige, tiefe Stimme hast.
Oh, danke.
Ja, also ich würde mal sagen, ich bin jetzt hier ein bisschen Stimmprofi, weil hier ja alle möglichen Stimmen auch sitzen und das hat natürlich auch ganz viel mit meiner jahrelangen energetischen, schamanischen Arbeit zu tun, dass ich schon an der Stimme höre, wo die im Körper ist, welche Tonlage die hat, ob du dazu atmest oder nicht.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von 2 erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
Herzlich willkommen, es geht los. Herzlich willkommen. Ich habe heute Michael Kopper bei mir am Küchentisch und Michael ist mal kurz aus Köln gekommen, um hier für euch mit mir bei All of Me zu sitzen. Und ich mache nur eine ganz kleine Intro, wie ich auf dich gekommen bin und warum das sofort ein innerer Match sozusagen für mich war. Mehrere Verlage schicken mir ja immer ihre Bücher, also alles, was vielleicht irgendwie für mich passen könnte, für All of Me. Und in dem Fall kam die E-Mail mit dem Buch von Michael, der jetzt heute hier sitzt. Und das Buch hat den phänomenalen Titel:
Die Seele ist ein Muskel.
So. Und die, die mich ein bisschen länger kennen, wissen schon, das sind 2 meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ich war fasziniert von diesem Titel und ich freue mich jetzt richtig auf die Stunde mit dir, weil da wird es eine ganz wundervolle und sehr tiefe Geschichte dazu geben, das weiß ich schon. Und ich freue mich, weil es da ganz viele Verbindungen von den beiden gibt. Und was mich auch sehr freut, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, ich mag eigentlich immer Leute, die Sachen schon lange tun und die sehr erfahren sind. Und du hast es eben schon vorher kurz gesagt, irgendwann hast du festgestellt, dass ja alles zusammenhängt.
Genau. So.
Und deswegen herzlich willkommen, lieber Michael Kopper, dass du heute hier bist.
Gleichfalls, danke.
Und wir reiten jetzt direkt rein. Wo hast du denn als Kind schon gedacht, dass dich die Seele interessiert?
Ich glaube, das war natürlich schon ganz jung, ne, wenn man am Bett abends betet natürlich. Ne?
Ah, okay.
Das ist natürlich sehr interessant. Dann habe ich das natürlich eine ganze Zeit lang aus den Augen verloren. Und wo es dann etwas sich intensiviert hat, war, glaube ich, im Alter mit 11, 12, 13 Jahren. Da habe ich sehr, sehr starke Migräneanfälle gehabt und konnte diese Migräne durch keinerlei medizinische Maßnahmen, weder durch meine Eltern noch durch irgendwelche Neurologen in den Griff bekommen. Es waren also richtige Anfälle, bis ich mich dann...
Wie oft hattest du das?
Ach, das hatte ich schon mehrmals die Woche. Und insbesondere dann, wenn ich irgendwie Bewegung gemacht habe, Fußball gespielt habe oder Sonstiges, da hatte ich danach irgendwie am Abend das Gefühl, mir platzt tatsächlich der Kopf.
Vor Spannung.
Vor Spannung. Mhm. Ich wusste aber damals noch gar nicht, dass das die Spannung ist. Mhm. Und dann...
Und wie sind deine Eltern damit umgegangen? Manchmal unterbreche ich dich, Entschuldigung.
Ja, ist kein Problem. Ja, meine Eltern sind so damit umgegangen, dass sie versucht haben, alles zu tun. Saßen natürlich auch betroffen an meinem Bett, haben mir einen kalten Waschlappen auf die Stirn getan, aber konnten mir nicht helfen. Das war natürlich, machte natürlich beide hilflos, ne? Sowohl mich als auch meine Eltern, die dann, insbesondere meine Mutter natürlich, ne, die mir irgendwie helfen wollte. Aber man kennt das ja, wenn man so eine Migräne hat, man will gar nicht berührt werden. Man weiß, also ich jedenfalls hatte das so, ich habe dann alles von mir gewiesen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen mit dem sogenannten Survival-Training. Deswegen ist auch diese Verbindung zu Hamburg hier sehr interessant, weil ja hier der Rüdiger Neberg gelebt hat, der Konditor aus Hamburg, der Survival-Training.
Da haben wir jetzt eben vorher auch kurz drüber geredet und ich wusste, wer das ist, weil ich ja zwei Söhne habe und einer meiner Söhne, oder habe ich das vom Flohmarkt mitgebracht, weiß ich nicht, so ein Buch von Rüdiger Neberg. Erzähl dir mal, was dich an dem fasziniert hat. Also der ist so ein Survival-Typ und der ist, ich finde, der weckt so das urarchaisch-männliche, ich überlebe mit gar nichts in der Wildnis.
Genau, das war auch so irgendwann meine Idee mit 14, 15. Ne? Also meine Kindheit war jetzt auch nicht die allereinfachste. Es gab auch Gewalterfahrungen, ne? So dass ich irgendwann mal überlegt habe, mich irgendwie autark machen zu wollen. Ne? Ich wollte es schaffen, irgendwie aus eigener Kraft überleben zu können in der Wildnis. Ja? Und der Neberg hatte dann dieses Buch geschrieben, Die Kunst zu überleben. Und natürlich habe ich mir dann auch andere Vorbilder gesucht und das war natürlich klassischerweise damals Rambo, ja, Sylvester Stallone und sowas. Ne?
Eine ganze Generation noch.
Das war so eine ganze Generation, die da abgeholt hat. Auch diese Idee, dass man immer wieder, wenn man wieder aufsteht, weitermacht und so weiter, man fällt hin und man gibt einfach nicht auf und dreht den Spieß dann tatsächlich irgendwann um.
Und ist es auch eine Erlaubnis zu kämpfen?
Ja, ich habe früher auch sehr viel Kampfsport gemacht, muss ich sagen. Ne? Ich habe früh mit Judo angefangen und später dann Taekwondo. Ich habe dann irgendwann Thai-Boxen und Kickboxen gemacht, bin auf Meisterschaften gegangen, habe mich im Vollkontaktkampf geübt, sozusagen.
Hast auch nichts ausgelassen.
Nichts ausgelassen, genau. Aber im Rahmen dieses Survival-Trainings hatte ich einen Sektor da drin, in dem Survival-Training, der hieß autogenes Training.
Das schon damals?
Das schon damals, genau.
Was für ein Jahrgang bist du?
Ich bin 71er. Und dieses autogene Training habe ich mir dann über ein Buch selber beigebracht und konnte mich dann innerhalb von ungefähr 3 bis 4 Wochen in ganz, ganz tiefe Ruhe- und Entspannungszustände versetzen. Und interessanterweise kam die Migräne dann nie mehr wieder.
Wahnsinn. Da können wir dann einen Augenblick mal durchatmen, weil das finde ich so besonders. Und ich glaube, ich muss das jetzt nicht erwähnen, was du für eine wundervolle, ruhige, tiefe Stimme hast.
Oh, danke.
Ja, also ich würde mal sagen, ich bin jetzt hier ein bisschen Stimmprofi, weil hier ja alle möglichen Stimmen auch sitzen. Und das hat natürlich auch ganz viel mit meiner jahrelangen energetischen, schamanischen Arbeit zu tun, dass ich schon an der Stimme höre, wo die im Körper ist, welche Tonlage die hat, ob du dazu atmest oder nicht. Deswegen, ich freue mich jetzt. Vielleicht sage ich jetzt einfach gar nichts mehr. Und lasst euch mal genießen, wie schön das ist, wenn jemand mit sich schon so lange, ich sage jetzt mal, den Frieden gesucht und offensichtlich auch immer wieder gefunden hat.
Geübt hat.
Genau, weil da kommen wir jetzt dazu, die Seele ist ein Muskel, weil das ist ein jahrelanges Lernen.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich war das so. Das autogene Training ging dann irgendwann über natürlich auch bedingt durch die Idee der fernöstlichen Kampfkunst und in diesen vielen philosophischen Richtungen, die daherkamen, habe ich mich sehr, sehr wiedergefunden, weil ich das weniger jetzt als eine spirituelle Idee, sondern mehr erstmal als eine philosophische Idee betrachtet habe. Erst später kamen da sehr tiefe spirituelle Erkenntnisse, Erlebnisse hinzu. Mhm. Nicht so sehr, dass das irgendwie dogmatisch war, sondern gefühlt einfach. Durch bestimmte Zustände, in die ich da einfach reingekommen bin. Mhm. Und dieses tiefe Meditieren, das ging von einer halben Stunde, teilweise auch bis eine Stunde pro Tag. Dann irgendwann mal war ich bei 3 bis 6 Stunden, habe ich dann meditiert. Und
kann ich da nochmal kurz dazwischengrätschen? Wie alt warst du da?
17, 18.
Also und sprich, dann, das hat alles noch zu Hause stattgefunden?
Ein großer Teil zu Hause und später dann im Alter von 22, 23, 24 in Urlauben auf Bali beispielsweise. Mhm. Da habe ich mir dann halt eben diese langen Zeiten auch gegeben. Mhm. Ich wusste damals noch gar nicht, wie tiefgreifend diese Veränderungen oder Entwicklungsprozesse sind, die dadurch ausgelöst werden. Mhm. Erst später ist mir dann klar geworden, dass das ganz viel mit dem Gehirn macht. Mhm. Und das war für mich wirklich sehr spannend.
Mhm. Game Changer, Neudeutsch. Mhm. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen? Ich würde jetzt sagen, du bist ja ziemlich abgebogen.
Mhm. Ja, ich bin ziemlich abgebogen. Also klar, irgendwann mal, also ganz am Anfang, vielleicht fangen wir mal so an. Ich habe natürlich aus dem Krankenhaus, ich hatte also einen Unfall gehabt während des Survival-Trainings, bin ich aus 5 Meter Höhe so auf den Bauch gefallen.
Vor Rüdiger Neberg.
Kurz vor Rüdiger Neberg. Mhm. Das war eigentlich der Unfall war der ausschlaggebende Punkt, dass ich ihn dann später auch in Hamburg besuchen durfte. Also ganz einfach war das so, ich bin auf den Baum hochgeklettert und habe da in der Ferne so ein Liebespaar gesehen, die haben da irgendwas gemacht und mein Kumpel unten wartete. Ich bin dann, als sie mich dann gesehen haben, bin ich dann so quasi im Rahmen eines Ablenkungsprozesses über das Seil gekrochen, was ich gespannt hatte, von einem Baum zum nächsten, hatte es aber nicht mehr überprüft, ob es wirklich fest war. Und bin dann darüber gekrochen, auf dem Bauch, und dann ist es vorne irgendwann abgegangen. Ich bin in die Tiefe gestürzt, auf den Bauch gefallen und hatte als allererstes natürlich Angst, dass meine Wirbelsäule gebrochen ist. Okay. Also musste ich einen Moment warten. Mein Kumpel kam direkt angelaufen und sagte, alles klar. Und ich sagte, warte mal bitte einen Moment, ich muss erst mal
warten. Ist aber auch krass, dass du in dem Moment erstmal denkst, du musst warten.
Ich muss warten, okay, ja. Das war mir so klar. Ne? Mhm. Es war intuitiv einfach. Mhm. Ne? Und die Wirbelsäule, ich konnte meine Beine bewegen, das war schon mal gut. Mhm. Aber als ich dann aufstehen wollte, bin ich direkt wieder zusammengebrochen, war meine Hüftgelenkkapsel, die war angerissen und mein Freund hat mich dann aus dem Wald getragen.
Und keine Rippe gebrochen und so was?
Rippe nicht, aber meine Milz war angerissen, was ich später erst erfahren habe. Genau. Und das war eine ganz interessante Erfahrung. Im Krankenhaus war dann klar, ich bin jetzt auf der Intensivstation und auf dieser Intensivstation wurde mir gesagt, du musst innerhalb von 10 Minuten operiert werden, wenn du merkst, dass es plötzlich innen drin heiß wird und irgendwas reißt.
Upsa. Mhm.
Genau. Aber ich musste dann auf Toilette und habe die Glocke gebimmelt. Mhm. Aber die Krankenschwester kam erst nach 15, 20 Minuten. Da wäre ich eigentlich tot gewesen. Das bedeutet für mich, oder bedeutete damals für mich, das muss ich jetzt selber regeln. Also bin ich.
Mal wieder.
Ja, mal wieder, ne? Mhm. Genau. Also bin ich sehr, sehr tief in meinen Körper und habe den ganz versucht runterzufahren, ganz entspannt zu bleiben und so weiter.
Wahnsinn.
Mhm, ja.
Boah, wie früh du diese Skills, also war wirklich krasses Überlebenstraining, ne?
Irgendwie schon, ne? Wir haben auch Eisbaden gemacht schon damals, also da kannten wir Wim Hof ja noch gar nicht. Ne?
Oder der euch nicht, genau.
Der Iceman, ne? Oder der uns nicht, genau. Und aus dem Krankenhaus später, also ich habe das natürlich überlebt, wie ihr alle hier sehen könnt, aus dem Krankenhaus selber habe ich dann dem Rüdiger Neberg einen Brief geschrieben und habe dieses ganze Szenario ein bisschen auch sarkastisch und ein bisschen humoristisch dargestellt. Und ihm hat der Brief so gut gefallen, dass er mich dann anschließend, habe ich dann irgendwann ein Paket bekommen, was meine Eltern mir eigentlich gar nicht geben wollten. Da war so ein Survival-Messer drin, da war sein Buch drin und eine Einladung nach Hamburg zum Survival-Training. Das war natürlich für mich irgendwo das erste tiefe Erlebnis von Selbstwirksamkeit. Also nicht nur neben der Idee, da auf der Intensivstation so ein bisschen so von der Schippe gesprungen zu sein, sondern auch halt eben diesbezüglich.
Naja, vor allen Dingen im Außen.
Im Außen. Ne?
Also du hast es davor trainiert, dass du dich selbst irgendwie halten und retten kannst. Und jetzt hast du, also aus psychologischer Sicht, du bist ja selber einer, würde ich sagen, hast du einen guten Vater gefunden. Einer, der dich irgendwie sieht.
Irgendwie ja.
Ne? Der dich fördert und der denkt, wie stark bist du denn?
Richtig,
Alter, mega, lass uns treffen.
Lass uns treffen, genau, ja. Und das ganz spannend, genau dieses Gefühl hatte ich auch. Ne? Also dieses wahnsinnige Erlebnis jetzt tatsächlich habe ich durch einen Brief irgendwie etwas Starkes bewirken können. Das war wirklich sehr spannend. Und er hat mir dann natürlich dazu geraten, das Survival-Training weiterzumachen. Meine Eltern hatten es mir definitiv verboten. Also die haben mir im Grunde immer alles verboten, was irgendwie gefährlich war. Ja. Ich hab's, und er hat mir dann geraten dazu, das natürlich heimlich weiterzumachen.
Ach, wirklich?
Tatsächlich. Klar. Ja, genau. Das habe ich dann auch gemacht. Ne? Ich habe es natürlich weitergemacht. War ja klar.
Logisch. War da eine Sucht drin?
Nee, es war Freude, es war Erfüllung. Also es war mehr Wunsch als,
Also vielleicht kann man auch schöne Süchte haben?
Ja, man kann
schön. Also weil es hat dich fühlen lassen, es hat dich irgendwie eher in deinen Körper gebracht, aber auch regelmäßig an deine Grenzen.
An meine Grenzen, genau. Das war einer der vielen Dinge, die ich getan habe. Also ich habe auch noch andere Sachen später gemacht. Mein erster Job war als Breakdancer. Ja, ich habe dann mir irgendwann mal diese ganzen Breakdance-Videos damals, gab es ja die auf VHS, ne? oder Betamax, ne? Das waren dann diese Kassetten, ne? Die hat man sich dann eigentlich, ich habe mir das dann als in Zeitlupe angeguckt und irgendwann konnte ich das dann und bin dann mit einem Ghetto-Blaster auf eine Straße gegangen und habe das dann gemacht dort, ja.
Sehr gut, Wahnsinn. Okay, aber ich meine, es ist eine ganz tolle Geschichte. Also könnte ich, glaube ich, weiß ich jetzt schon stundenlang drüber reden, aber wie du dir deinen Körper zurückgeholt hast, weil du kennst Gewalterfahrungen, hast du gesagt. Vielen Dank, dass du das auch so direkt sagst, weil manchmal fühle ich was und sagst dann nicht sofort. Aber nur wenn jemand Gewalt als Kind erlebt hat, heißt das eben nicht, dass das immer so sein muss. Sondern das finde ich jetzt schon sehr, sehr beachtlich, wie früh du aus dir heraus gedacht hast, das muss anders gehen. Also so kann es nicht richtig sein und ich muss was finden.
Ja, ich hatte mir in der Tat auch die Frage gestellt, als ich mir über diese Erlebnisse, die mir passiert sind, also dass ich dann über zu lange Zeit dann verprügelt worden bin wirklich, ich habe dann überlegt, was war eigentlich das Problem? Also an wen lag es denn jetzt? Woran lag es denn jetzt? Und dann habe ich überlegt, okay, irgendwie macht das ja niemand irgendwie, weil es ihm gut geht. Also Gewalt ausüben. Sondern anscheinend hat das was damit zu tun, dass die Person unglücklich ist.
Wow, aber das ist auch sehr früh, sehr reflektiert, dass das gar nichts mit dir zu tun hat.
Ja, ich glaube, ja, mit 16 ist mir das gekommen und ich dachte dann, interessant, okay, ich habe das einfach erforscht für mich, ne, weil mittlerweile weiß ich, wenn man in Anführungsstrichen traumatisiert wird oder belastende Lebenserfahrungen hat, stellt man sich immer drei Fragen. Ne? Die erste Frage ist die Frage nach der sogenannten Ätiologie, nach der Ursache. Also wie konnte es dazu führen, dass mir das passiert ist? Und darauf baut dann die nächste Frage natürlich auf, was kann ich dafür tun, also präventiv, damit mir das nie mehr wieder passiert. Und die dritte Frage lautet, was heilt mich?
Wundervoll.
Irgendwie unbewusst stellt man sich diese Fragen und die meisten kreisen sehr lange über die Frage nach dem Warum. Und ich habe mir die so beantwortet, in dem Fall war es mein Vater, der war einfach nicht glücklich.
Und schon aus seiner eigenen Kindheit. Das wusstest du aber zum Glück, oder hat er das erzählt, hast du gefragt oder haben deine Großeltern, also wie bist du darauf gekommen?
Nein, also ich habe das am Verhalten gemerkt. Ich meine, wenn der so im Stress ist, kann der nicht glücklich sein. Das macht man ja nicht irgendwie, weil man super happy ist, ne? Sondern man lädt die Energie irgendwo anders ab, wo sie eigentlich nicht wirklich passt. Ne?
Oh ja.
Genau. Und dann war meine Mission, okay, ich muss glücklich werden. Glück ist gut. Und dann habe ich irgendwie weitergemacht mit dem, was ich bisher schon gemacht habe, auch mit dem Meditieren. Und habe quasi eine ganze Zeit lang erforscht, wie ich oder Menschen ganz grundsätzlich einfach glücklich werden können. Das war mir dann wichtig.
Und hast du auch in deinem näheren Umfeld, weil das ist ja häufig so ein Segen in der Kindheit, dass man irgendwie die Eltern von einem Freund oder von einer Freundin findet und dann stellt man fest, oh mein Gott, so geht's auch. Krass, die sind irgendwie lustig oder die sind unbeschwert oder so. Das ist jetzt natürlich meine eigene Erfahrung auch. Oder bist du?
Ja, also tatsächlich, natürlich, man braucht immer mindestens eine Schutzfigur, eine Schutzperson. Das war meine Großmutter, ne? Die hat im gleichen Haus gelebt. Ja. Da habe ich also sehr viele lustige und gute Erfahrungen auch mitgemacht, jedenfalls. War die immer sehr, sehr positiv. Die war immer da. Und meine Eltern waren nicht nur so, ja. Also wir dürfen jetzt nicht genau nicht denken, dass es da, dass das Einzige war. Es gab mega gute Zeiten und natürlich auch diese Strafszenarien. Ich habe natürlich auch als Kind nur Mist gemacht, ja, muss man wirklich sagen. Ja.
Also du hast es provoziert, würdest du jetzt sagen? Oder?
Nicht provoziert, aber ich glaube, das war eine Überforderung, ja. Also ich meine, als ich so drei Jahre alt war, hatte meine Mutter aus Versehen das Fenster aufgelassen oben im Dachgeschoss und ich bin aufs Dach geklettert. Ja, da hat sie natürlich Angst gehabt, dass ich runterfalle. Ne? Und ich bin wirklich, wahrscheinlich war ich hyperaktiv früher, vermute ich mal. Ne?
Nehmen wir heute ADHS oder?
Vielleicht.
Weißt du viel besser, du bist ja über der Fahrbahn.
Ja, also die Symptome, die ich damals hatte, die gingen so ein bisschen auf jeden Fall in die hyperaktive Richtung. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Ne?
Ja.
Ich bin auf Bäume geklettert und habe dann meiner Mutter in der dritten Etage so parallel gewunken. Mhm. Und da hat sie natürlich meistens immer so einen kleinen Herzanfall gekriegt. Ne?
Okay, verstehe ich.
Naja, und der Vater kam dann nach Hause, Mutter hat das Leid geklagt und dann gab es ein bisschen Haube dann.
Okay.
Mhm. Na, jedenfalls.
Ja. Aber ich finde super, was du enthältst. Ja.
Und meine Großmutter, die war immer da. Ne? Da war immer, wenn ich einen Kühlschrank aufgemacht habe, war da immer ein Pudding drin. Ja? So, das ist der Grund, warum ich eine Zeit lang diese dumme Angewohnheit hatte, bei Freunden den Kühlschrank aufzumachen.
Total richtig. Hätte ich auch gemacht.
Haben sie auch gemacht?
Nee, das hast hätte du auch ich auch gemacht.
Hast du, ja.
Wie klug von dir.
Ja, keine Ahnung. Naja, und natürlich war ich auch bei Freunden irgendwie meistens auch immer, keine Ahnung, auch darauf aus, Nähe und Kontakt zu suchen. Mhm. Ich habe immer Kinder, Jungs gesucht, die mit mir mitgemacht haben. Und ich glaube, ich war sehr extrem. Das haben nicht alle mitgemacht. Ne? Also dieses Survival-Training da im Wald, mit einer Axt loslaufen und sich ein Loch ins Eis zu hacken und dann da reinzuspringen, das hat nicht jedes Kind mitgemacht. Auch so stundenlang diese komischen Breakdance-Übungen zu machen, das hat auch nicht jeder mitgemacht. Ich hatte dann aber so viele Vorbilder irgendwie in Medien.
Ja, das ist einfach alles gut. Ich würde sagen, hat doch alles gut geklappt. Also sage ich jetzt mal so.
Ja, genau.
Also du magst Extreme.
Ich habe dann interessanterweise mich dann neben der Meditation sehr viel auch mit Hypnose beschäftigt und habe dann ebenfalls wieder über ein Buch. Es hieß dann irgendwie die Hohe Schule der Hypnose früher. Kurt Tepperwein fand ich ganz gut. Und habe mir das dann auch selbst beigebracht und habe dann auf Partys Freunde hypnotisiert.
Kommt ja auch mega gut an, ne? Warst ja auch ein cooler Typ dann.
Ja, irgendwie schon. Ne? Breakdance und Leute hypnotisieren und so.
Okay, du hast ja ein paar Tools in der Hand. Okay.
War ein paar Tools.
Okay.
Ja, und dann.
Aber erstmal hast du dann, glaube ich, auch tatsächlich Psychologie angefangen zu studieren? Oder was hast du nach
Naja, also ich habe dann. Bin einmal zurückgesetzt worden. Ich war auch erst auf der Realschule und nicht direkt auf dem Gymnasium, weil irgendwie. Ich war auch ein kleiner. Tu nicht gut in der Klasse, ein kleiner Störenfried. Und dann aber nach dem Zurücksetzen bin ich ein bisschen wieder mal in mich gegangen und habe mir die Frage gestellt: Wo soll die Reise hingehen? Und das war ganz interessant. Also einerseits dachte ich mir, okay, welchen Beruf will ich überhaupt machen? Und da ich auch ein riesengroßer Bruce Lee-Fan war,
toll.
Genau, dachte ich, was macht der denn eigentlich beruflich? Ja, der war Philosoph und Psychologe noch zusätzlich.
Das wusste ich auch nicht.
Ja?
Ich habe was gelernt. Okay, stark. Okay, gut.
Genau. Und so ging es dann so in diese Richtung, dass ich überlegt habe, stimmt, das ist eine gute Idee. Und dann kam ein interessanter Moment, wirklich in einer der Meditationen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie möchte ich gerne sein, wenn ich 80, 90 Jahre alt bin? Also wie möchte ich sein? Mhm. Und dann kam mir die Idee, also mit 80, 90 würde ich gerne sowas sein wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Orakel, so ein weiser Guru oder so. Mhm. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, was muss ich tun, um mich dahin zu entwickeln? Und fortan ging tatsächlich, war da irgendwie ein Plan dahinter.
Also du bist ja wirklich geführt, geleitet oder?
Irgendwie ja.
Ist das so? Also hat das noch was? Aha. Mit deiner frühen christlichen Erziehung auch zu tun?
Weniger, glaube ich. Das habe ich sehr abgelehnt irgendwann. Ah, ja. Ne? Also weil das war mir zu dogmatisch. Mir war das ehrlich gesagt zu langweilig, dass ich die Priester immer wieder die gleichen Geschichten in der Kirche erzählt hatte. Ich hätte mir das irgendwie menschennäher gewünscht und echter. Mir kam das nicht echt vor, nee, ehrlich gesagt.
Das ist alles ein bisschen aufgesagt.
Leider ja. Ne? Also ich bin nicht dagegen, aber irgendwie... ja, ich hatte das Gefühl, ich wusste auch gar nicht, dass das bei anderen Jugendlichen und Kindern anders war als bei mir.
Ja?
Ja, erst später ist mir das aufgefallen, dass sie alle einen anderen Weg gegangen sind. Viele haben dann irgendwelche Drogen ausprobiert. Also für mich war wichtig, wie ich den Drehkick irgendwie optimieren kann, dass ich irgendwann mal so ein Brett durchkicken kann. Ne? Ich wollte irgendwie schnell sein einfach und das üben. Aber erst später wurde mir klar, nee, die sind alle irgendwie anders. Ich wollte auch nie irgendwie Drogen probieren. Mich hatte dann einer mal gefragt, warum willst du denn keinen Alkohol trinken? Ich habe nichts gegen Leute, die Alkohol trinken. Ich dachte mir nur, okay, warum denn eigentlich? Also, wenn ich auf den Geschmack komme, ich kenne mich, komme ich davon nicht mehr los.
Also schon suchtaffin.
Schon, auf jeden
das
Fall.
Das passt ja auch. Ja, aber total spannend. Also wie du dem begegnet bist. So, also ich finde es total abgefahren, wie du quasi eben aus deinem Körper rausgekegelt wurdest, ganz normal mit dem, was du beschrieben hast. Und klar waren manche Sachen auch gut. Aber wie nah du an dir immer warst. So, ihr Lieben, hier kommt ein Lieblingsprodukt von mir, was ich seit über 20 Jahren nehme. Das gibt es seit über 40 Jahren. Wir reden von Zellagon. Zellagon ist ein ganzheitliches Mikronährstoffkonzentrat mit Vitaminen aus natürlichen Quellen. Und wir reden von 80 verschiedenen Gemüse, Obst, Kräuter, fermentierten Sachen. Es ist alles drin, was der Körper braucht und vor allen Dingen, was die Zellen brauchen, um zu regenerieren. Und das ist was mich total überzeugt. Und ich nehme das schon so, so lange. Morgens einfach stur und dann zwischendurch ab und zu nochmal, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin müde, ich bin erschöpft oder irgendwas fehlt mir, dann greife ich immer als erstes zu Zellagon und das hat sich jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Jahre genauso bewährt und deswegen lege ich euch das sehr ans Herz, weil ich das richtig, richtig liebe und darauf überhaupt nicht verzichten mag. Also, ihr könnt es direkt bestellen, ihr könnt über den Link in meiner Bio gehen, ihr könnt mir sonst schreiben bei Instagram oder bei Facebook, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich freue mich, wenn ich meine Begeisterung an euch weitergeben kann.
Anscheinend, ja.
Das finde ich total besonders.
Ja.
Aber hast du schon ein paar Mal gehört, die?
Ja, später erst. Also es war auch irgendwie eine Sehnsucht nach mir selber. Ich habe immer wieder gewünscht, nach innen zu kommen. Also immer wieder zur Ruhe zu kommen, in diese tiefen Ruhezustände. Und dann irgendwie danach hat sich immer alles sortiert. Ich war danach klar. Und ich wusste danach immer, wenn ich lange da gesessen habe, wusste ich immer, okay, was das Nächste ist, was ich zu tun habe.
Wahnsinn, total toll. Also das ist ja eine Riesenhommage an die Meditation.
Ja, wenn man es, ich glaube, wenn man es richtig tut.
Wie kann man das falsch tun?
Viele verwechseln Meditation manchmal auch mit Suggestion. Dass man, das heißt, dass man sich Sachen anhört und geführt wird in eine Fantasiewelt und so weiter. Aber eigentlich ist es ja nur nichts tun und beobachten und warten.
Und sich aushalten damit.
Ja, oder sich akzeptieren. Nicht nur aushalten, sondern in der Tiefe sich zu erlauben und zu fühlen. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende.
Naja, wovor alle irgendwie einen großen Bogen machen.
Irgendwie ja, ne? Mhm. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist so, wenn man lange nicht zur Ruhe gekommen ist, dann meldet sich quasi nicht nur der Körper wie ein Kind, was man lange allein gelassen hat, das schreit dann, aber auch irgendwie der Verstand meldet sich dann und möchte einem ganz viel sagen, was noch wichtig ist. Und das ist so vielleicht wie ein Tümpel, den man aufgewühlt hat, wo die Stoffe noch im Wasser sind, aber erst nach einer Zeit kommt das runter. Und das dauert einfach eine Zeit. Und wenn man da sich so eine App reinzieht und dann so 10 Minuten da übt, ist das zwar eine gute Aufwärmübung, aber ist noch nicht das, was man als Meditation eigentlich bezeichnen könnte.
Aber es ist ja schon mal besser, als es gar nicht zu machen.
Natürlich.
Ne? Ich finde es immer wichtig, diese Baby-Steps zu machen.
Ja.
Und in unserer wilden Welt und ganzen Tag Social Media und
definitiv.
Fear of missing out und hast du nicht alles gesehen? Diese ganze Schnelligkeit, es wird immer härter, zu sagen, das interessiert mich alles nicht, setz mich jetzt hin.
Ist schwer, ja. Ich meine, wenn man mal so wirklich in die Urzeit zurückguckt, das finde ich ganz interessant, dann haben wir zwei Arten von Nahrungsbeschaffung. Einmal ist es das Sammeln und einmal das Jagen. Und wir sind überwiegend mit Sammeln beschäftigt. Wir sammeln und wir werden auch irgendwie dazu animiert, immer weiter zu sammeln. Und irgendwann, auch wenn es zu viel ist, sammeln wir trotzdem weiter. Und das merkt man an den Duschgels, die man hat, was also im Keller steht und wie viel Informationen wir jeden Tag meinen, sammeln zu müssen. Und dieses Übersammeln, das führt natürlich dazu, dass wir im Geist, im Bewusstsein und im Körper ganz viel anhäufen. Und diese Anhäufung macht uns meistens krank. Wenn man dann wieder sich hinsetzt und nichts tut, was erstmal sehr schwer ist, weil ja alles wieder hochkommt, was man gesammelt hat, es sucht seinen Platz. Und das tut es oft von selbst. Man muss nur Geduld haben. Da kommt eigentlich die zweite Form der Nahrungsbeschaffung in das Bewusstsein, nämlich das Jagen. Also ein Jäger muss sehr, sehr lange warten. Ja. Der muss sitzen, bis das Tier vorbeikommt. Und in der Urzeit haben wir sehr, sehr lange gewartet. Und heute warten wir nicht mehr.
Und müssen wir auch nicht, ne? Weil es ist ja alles da.
Ist alles
um die Ecke,
da.
Ist alles ein Klick entfernt.
So,
und dann
schnell sammeln.
Genau, schnell her damit, weil dann bleibt mein Dopamin einfach stand, also immer oben.
Genau, das stimmt, ja, genau. Ja, klar, Dopamin ist ja nichts Schlechtes, ne? Es gibt auch gesunde Varianten davon.
Wahnsinn, okay, gut, wir kommen nochmal zurück, weil du hast ja dann unendlich viele Ausbildungen, Studien gemacht und bist dir aber sehr, sehr treu geblieben, würde ich sagen. Also ich bin ganz fasziniert davon, wie früh du wirklich, was ich schon sagte, mit dir sein wolltest oder irgendwie was ergründen wolltest, was du, vielleicht mal ganz platt, weder zu Hause noch in der Schule irgendwie gelernt hast.
Genau. Irgendwie war mir das auch klar, dass man in der Schule nicht das lernt, was man braucht.
Hey, okay. Ja, sorry also, an die Lehrer jetzt gerade.
Tut mir leid,
ich bin ja auch ehemalige Lehrerin.
Ja, für den Verstand schon.
Ja.
Und um natürlich Wissen zu sortieren und zu generieren und Wissen wiederzugeben. Aber leider, was man nicht lernt, ist emotionale Intelligenz und Intuition und Kreativität. Dinge, die, glaube ich, die das Leben sehr schön machen können. Und das bleibt uns oft selbst überlassen. Ja, und ich glaube, dadurch war das, jeder Mensch braucht eine Art, glaube ich, Ich-Studium.
Ja, Schön. Mhm. Mhm. Und wann sollen wir anfangen damit?
Ach, ja, ich glaube, ab dem Moment, wo es bewusst wird.
Das ist aber ja eher Richtung Pubertät, oder?
Bei einigen ja. Andere flüchten in der Pubertät einfach immer weiter.
Das stimmt auch.
Ja, einige rennen weiter. Wenige halten an und gucken zurück oder gucken in sich. Aber ich glaube, natürlich habe ich sehr, sehr viele Eltern auch bei mir in der Praxis, denen ich das erste Mal beibringe, dass sie anhalten. Und dass sie, wenn jemand wegen ADHS kommt, meint das bei den Kindern diagnostiziert zu wissen oder Lehrer, dann ist für mich immer sehr, sehr wichtig, natürlich erstmal zu schauen, wenn ein Kind zu hyperaktiv ist, und ich glaube, das war ich vorher auch, dann braucht es ja sehr, sehr viel mehr Bewegung. Und genau diese Bewegungen bilden Bereiche im Gehirn aus, die wir später fürs Denken und emotionale Regulieren benötigen. Das ist sau wichtig. Und das muss man erstmal erklären, diese Zusammenhänge. Weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Dinge, die so nebeneinander existieren. Wir haben die einen, die beschäftigen sich mit der Spiritualität. Andere beschäftigen sich mit Therapie, wieder andere nur mit dem Körper oder mit der Bewegung. Aber wie ist die Symphonie dahinter? Was ist das gemeinsame Ganze? Und wie spielt das genau zusammen? Ich glaube, das ist es sehr wert, das zu verstehen.
Ja, in der Unterschiedlichkeit auch, ne?
In der Unterschiedlichkeit.
Also das weiß ich sogar noch aus meiner Lehrerbildung, das ist ja auch schon über 30 Jahre her, dass da zumindest schon mal drüber geredet wurde, dass es Kinder gibt, die besser lernen, wenn sie in Bewegung sind. Also dass dieses sture Sitzen über 6 Stunden mit so minimalen Pausen dazwischen für manche wirklich Gift ist.
Total, ja. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir haben unterschiedliche Hormonsysteme, die Charaktereigenschaften hervorbringen. Die sind nicht bei jedem gleich. Gleich stark, meine ich. Kinder mit viel Testosteron beispielsweise, die sind sehr auf der Suche nach der eigenen Dominanz und haben ein stärkeres Bedürfnis, sich durchzusetzen und kämpfen einfach gerne.
Also, und das ist schon präpubertär?
Ja. Präpubertär, das wird im Mutterleib geprägt, die kommen so auf die Welt. Krass. Bei mir war es beispielsweise im Kindergarten so. Ich kann das ja hier zugeben.
Ja, unbedingt. Hier ist genau richtig.
Dass ich im Kindergarten immer als erstes im Sandkasten gefragt habe, wer kämpft heute mit mir? Und dann habe ich Bud Spencer und Terence Hill nachgespielt. Ne? Und das war aber nicht boshaft, sondern das war in Form der Nähe und Form der rituellen Auseinandersetzung. Das habe ich später erst so verstanden. Und dieses Kämpfen war so schön, ja, das hat mir so gut getan. Aber ich war da auch sehr rabiat und ich glaube, nicht alle Eltern wollten ihre Kinder dann bei mir haben, weil die dann natürlich total aufgekratzt wieder nach Hause gekommen sind.
Kam nicht nur gut an.
Ganz genau. Naja, das macht halt Dopamin, ne? Und wenn Kinder viel Dopamin haben, kämpfen die gerne, die möchten sehr, achten sehr darauf, dass das Revier kontrolliert wird, also Revierkontrolle ist wichtig, möchten gerne ihre Potenz gerne demonstrieren. Zeigen, wie stark sie sind oder wie schlau sie sind. All das macht Testo. Dopamin wiederum, wenn ein Mensch viel Dopamin aktiv hat, dann ist es ein sehr, also Dopamin ist ja ein Neurotransmitter, der die Kommunikation der Nervenzellen bedingt. Und je mehr davon dann da ist, desto neugieriger und schneller sind die Kinder. Die sind wie so kleine Eichhörnchen. Ich meine, wer kennt dieses kleine Ice-Age-Eichhörnchen nicht? Ja?
Wundervoll.
Der ganz verrückt hinter dieser Nuss herrennt. Das macht Dopamin, neugierig. Man will viel sammeln und man ist schnell im Kopf und so weiter. Und viele denken, das ist jetzt ADHS, aber das ist jetzt erstmal einfach nur viel Dopamin.
Und viel Dopamin, was sozusagen aber immer den Pegel halten will auch? Weil was ist, wenn man den sagt, nee, jetzt Pause?
Ja, wenn das jetzt zu früh unterbrochen wird, dann entsteht Stress.
Genau.
Und dann werden die Kinder innerlich blockiert und dann können sie sich nicht mehr konzentrieren. Wenn der Lehrer aber das Dopamin anspricht, weil er den Unterricht abwechslungsreicher und lebendiger gestaltet, dann haben sie bei diesen Kindern einen absoluten Fokus. Dann können die sich sehr gut konzentrieren. Das sind kleine Wissenschaftler. Die möchten sich gerne die Dinge selber erobern und erarbeiten und nicht einfach nur den Stoff, sagen wir mal, wieder
per Trichter.
ja, Wiedercoin oder so, ne? Sondern die wollen Kontext. Mhm. Wieso? Die fragen immer nach dem Warum.
Ja. Ich habe so einen Sohn auch.
Ja?
Zwei Söhne und der eine warum? Ist genau das.
Mhm. Ja, warum ist das so und warum genau? Und so. Genau. Und dann kommt man als Eltern ganz schnell in die Erklärungsnot. Mhm. Nicht alle haben Geduld dafür, aber die braucht man. Mhm. Das sind, und wenn jetzt ein Kind wahnsinnig viel Testo hat, Testosteron und Dopamin, dann haben sie einen kleinen Supermann. Ja? Mhm. Der braucht eine ganz andere Führung und Steuerung als wie ein Kind, was viel Oxytocin hat, das ist dieses Kuschelhormon. Ne? Genau.
Mein Gott, also und gehst du auch in Schulen?
Ja.
Okay.
Ja, also ich trainiere Lehrer, auch Psychologen interessanterweise, Pädagogen, Ärzte auch, eben um ja, diese Verbindung zu finden. Also es sind viele Seminare über emotionale Intelligenz beispielsweise, aber mehr praktisch anwendbar, nicht nur so wissenschaftlich und was wichtig ist. Also gerade die Neurowissenschaften ist wirklich ein Segen. Ja? Also die hat uns mittlerweile erklärt, dass das richtig ist, was wir tun können. Dass, dass Meditation was verändert im Gehirn, das ist schon wichtig. Das muss man ja jemandem, glaube ich, der sehr faktenorientiert ist. Mediziner sind das, müssen die auch sein, was ich gut finde. Mhm. Aber man muss es auf der neurobiologischen Ebene erklären können. Mhm. Und dann kann man auch alle ins Boot holen und unterschiedliche Sprachen sprechen, die wichtig sind, glaube ich.
Ja, also um alle irgendwie im Boot zu halten.
Genau, genau. Das war letztendlich auch die Idee in meinem Buch. Also diese Verbindung herzustellen, Brücken zu bauen zwischen Psychologie, Neurowissenschaften, aber auch Spiritualität. Was heißt denn Spiritualität eigentlich auf dieser Ebene? Mhm. Kann man Spiritualität eigentlich messen und so weiter? Mhm. Ja, kann man.
Kann man? Okay, sag mal wie.
Naja, also es sind sogenannte Gipfelerfahrungen, die zustande kommen, wenn man sich in einem bestimmten Bewusstseinszustand befindet. Mhm. Das heißt also, immer dann, wenn das Gehirn in sehr, sehr, sehr tiefe Ruhezustände kommt, dann eröffnet sich das Bewusstsein. Mhm. Ich nenne das immer den Zustand von Nichts. Mhm. Und wenn man im Nichts ist, begegnet sich die Spiritualität irgendwie. Das heißt also, man erlebt dann Dinge, die außerhalb des Denkens passieren. Und man erlebt dann ein tiefes Gefühl von Verbundenheit und Liebe irgendwie mit allem.
Und Frieden, ne?
Und Frieden. Mhm. Das geht damit einher, das ist so, sogar die Voraussetzung. Mhm. Und Neurowissenschaftler haben dann so ganz interessante Experimente auch gemacht. Einerseits wurde untersucht, was bei den Menschen passiert, bei den sogenannten Nahtoderfahrungen, wo das Gehirn eigentlich so wie auf Null geht, ja. Da werden dann bestimmte Bereiche im Gehirn aktiv, die letztlich dafür sorgen, dass wir solche tiefgreifenden spirituellen Erlebnisse und Begegnungen erleben. Mhm. Ich habe zum Beispiel in meiner Therapie eine junge Frau, da habe ich auch im Buch darüber berichtet, die gestorben ist und die dann sozusagen auf der anderen Seite war und wiedergekommen ist. Mhm. Und genau das kann auch in der Meditation passieren, diese Erlebnisse. Mhm. Wissenschaftler haben dann irgendwann mal diesen sogenannten God-Helmet, diesen Gotteshelm entwickelt. Mhm. Den kann man sich dann aufsetzen, der stimuliert dann elektronisch bestimmte Bereiche im Gehirn. Und dann plötzlich hat man, wenn man Christ ist, eine Gottesbegegnung. Ja. Also erlebt das zumindest so.
Okay, das kannte ich jetzt noch nicht. Das ist natürlich abgefahren. Das
ist abgefahren.
Wahnsinn.
Ja. Es kommt also immer darauf an, in welchem Zustand man ist. Mhm. Aber all diese Zustände kann man trainieren, wie ein Muskel.
Mhm. Und dann kommt Frieden.
Dann kommt Frieden.
Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. Was empfiehlst du denn? Also ich habe ganz viele Hörerinnen, Hörer. Und ich würde mal allen attestieren, dass sie auf ihrem Weg sind.
Ja,
ne, dass jeder. Alle das Ziel haben, sich näher zu sein, besser mit sich zu sein, also nicht im Leistungssinne, sondern in diesem Inneren, ich bin gut, also ich bin fein, ich muss gar nichts und. Was empfiehlst du uns heute so in diesem, es ist immer alles schneller, ich will es gar nicht wiederholen. Wo würdest du anfangen?
Okay. Ja, es kommt immer darauf an, natürlich, wo man sich gerade befindet. Wenn einem beispielsweise gravierend die Energie fehlt.
Was ja ein großes Thema ist für viele, ne? Sehr große Erschöpfungszustände.
Was ein großes Thema ist, muss man erstmal in den Körper gucken. Man muss erstmal schauen, wie ist der Stoffwechsel? Sind die Nährstoffe da? Wie funktioniert das Mikrobiom? Unser zweites Gehirn. Das ist sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, da geht es erstmal wirklich darum, ganz umfangreich nach.
Was zu testen auch.
Ne? Ja, ja. Es kommen so viele Menschen zu mir, die sagen, der Arzt hat nichts gefunden, ich habe aber Erschöpfungszustände. Das muss also psychisch sein. Ist es nicht immer. Ist es oft nicht.
Ja. Wieso hat der Arzt denn nichts, also nichts gefunden im Sinne von Blut auch nicht? Oder?
Auch nicht im Blut, nee, genau. So. Es gibt halt eben leider einige versteckte Viren, wie zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus, was sich sehr schön in der Muskulatur versteckt manchmal. Ja. Der Anthony Williams hat da viel drüber geschrieben, das fand ich ganz spannend. Ne? und irgendwann findet man das, wenn man genau sucht. Ja? Und dann hat man auf jeden Fall da schon mal einen Ansatz. Ja? Viele trinken auch nicht genug. Und viele nehmen auch Medikamente, die den gesamten Stoffwechsel oben stören. Also das ist erstmal auf der energetischen Ebene, muss man immer erstmal gucken, was im Körper passiert. Wenn es aber wegen Stress ist und im Grunde genommen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was hat jedes psychische Ungleichgewicht gemeinsam? Der gemeinsame Nenner, wenn man da einen Strich drunter macht, dann ist es immer zu hohe innere Erregung. Je höher die innere Erregung geht, desto mehr verliert man die Kontrolle. Das heißt also, es kommen dann Stresshormone zustande, das Kampf- und Fluchtsystem wird aktiviert und die höchste Form der Erregungszustände sind Panikattacken und Amokläufe. Das ist der höchste Erregung. Die niedrigsten Erregungen sind der meditierende Dalai Lama nach einer Stunde im Tempel. Das ist ganz weit unten in der Erregung. Das heißt also, als erstes muss man lernen, seine Erregungen im Körper wahrzunehmen und zu sehen, okay, zum Beispiel habe ich da eine Skala beschrieben, ja, zwischen 0 und 10. Wo befinde ich mich da gerade? Und in einer Erregungsstufe zwischen 0 und 10, da ist der Bereich zwischen 0 und 4 eigentlich der Bereich, in dem man innere Ruhe und inneren Frieden hat. Und wenn die Erregung jetzt höher geht, in dem Bereich 5, 6, 7, in dieser höheren Erregungsstufe, da werden Stresshormone ausgeschüttet. Die blockieren jetzt das Denken. Das heißt also, das Cortisol und das Noradrenalin blockiert genau die Bereiche, die man gelernt hat. Das heißt, wir können uns stundenlang über die Vergangenheit unterhalten und stundenlang verstehen, warum es uns schlecht geht und uns Glaubenssätze sagen. Ne? Wenn dieser Bereich aktiv ist und man eine hohe Erregung hat, dann will man nicht runterkommen.
Sehr schön.
Ja, man will dann eigentlich tendenziell kämpfen. Man sucht das Negative. Ne? Wenn jetzt,
ist das nicht ein bisschen frauenspezifisch auch?
Männer und Frauen.
Ja?
Ich habe Männer und Frauen da, ja.
Also, weil ich denke häufig so, dass wir Frauen, also ich zähle mich da jetzt mal mit rein, uns eben wahnsinnig gerne, wahnsinnig lange erzählen, was alles so doof ist oder was so mühsam ist oder wo es nicht klappt und so weiter.
Man bleibt stecken, ne?
Und man bleibt immer in der Soße hängen.
In dem Negativen, ne?
Genau, und es bringt überhaupt nichts. Genau. Also, Hashtag auch Neuroplastizität. Was passiert, wenn wir da uns mal was anderes erzählen?
Ja, genau. Man bleibt drinne stecken, aber der Grund ist eigentlich ganz einfach dafür, dass man darin stecken bleibt. Man muss immer zwei Dinge unterscheiden, nämlich einmal Katharsis und Lösungsfindung. Katharsis kommt aus dem Griechischen und beschreibt eine Idee der Abreaktion, ein Abreagieren. Man Man steigert sich in Sachen rein, um eigentlich sich Luft zu machen und die Energie aus dem Körper zu bekommen.
Ist das nicht Reinigung dann auch?
Das ist eine Idee der Reinigung. Aber leider macht man das nicht bewusst. Und weil man es immer nur halbherzig macht, gelingt es nicht richtig.
Ach so.
Man sollte es mit dem Partner abstimmen. Ja, wenn, man sich, wenn man sich abfuckt, ja, dann macht es Sinn, den Partner zu fragen, ob er nicht Lust hat, sich mit mir gemeinsam abzufacken.
Okay, cool.
Ja, das erstmal übersteuern. Denn wenn die Erregung ganz hoch geht dann wieder und Bewegung dann dazu kommt und man so richtig ausrastet und ausagiert, wird es danach wieder ruhiger eigentlich. Das ist die eigentliche Idee dahinter, nur das vermischen viele. Viele denken, sie sind gerade auf Lösungssuche, indem sie mit lauter Stimme versuchen, dem Partner zu erklären, warum er gerade falsch liegt. Der Partner verteidigt sich natürlich, weil die laute Stimme und die hohe Erregung überträgt sich. Man wird als feindselig wahrgenommen und der Organismus des Gegenübers spiegelt die gleiche Erregung. Und man kommt nur in den Kampf- und Fluchtbereich rein und er blockiert die Lösungsfindung.
Krass. Machst du auch Paarberatung?
Ja, viel. Paare müssen das sowas von üben. Ja, aber sobald ich denen mit der Skala komme, ist immer ganz interessant und frage dann, machen Sie gerade Katharsis oder suchen Sie Verbindung? Ah, scheiße, ich mache die ganze Zeit nur Katharsis.
Genau.
Aber das mache ich deswegen, weil der ist ja schuld. Oder,
so. Oder weil ich es nie gelernt habe und weil weil die Trigger wieder maximal sind.
Genau. Okay, und den Bereich, den wir dafür brauchen, um das blockieren zu können, also die Blockade blockieren zu können, also die Erregung wieder runterfahren zu können, diesen Bereich, der sitzt vorne in der Stirn. Ja? Das ist das sogenannte Stirnhirn. Der präfrontale Kortex. Und wenn es um Übungen geht, dann ist es sehr wichtig, am Anfang den präfrontalen Kortex zu aktivieren. Der wiederum ist zuständig für Konzentrationsleistungen, für Zählen und Rechnen. Und wenn man das am Anfang erstmal macht, in der Meditation wird das zum Beispiel als Sammlung bezeichnet, ja, dass man sich erstmal sammelt, indem man einfach nur seine Atemzüge zählt, zum Beispiel. Oder wenn man gerade gar nicht anders kann in der Krise, beginnt man einfach die Bewegungen des Partners zu zählen. Und solange man beim Zählen bleibt, kann die Erregung schon mal nicht viel höher gehen. Ne, man registriert erstmal, warte mal, in welcher Erregungsstufe bin ich jetzt gerade? Okay, ich bin gerade in der 6, das ist für diese Situation zu hoch. Denn es ist ja nur für eine gefährliche Situation da. Ist mein Partner gerade physisch gefährlich? Nein. Wird er vielleicht, aber ist er nicht.
Ja.
Ne? Okay. Ja, und dann blockiere ich diesen Bereich erstmal. Und genau das muss man natürlich trainieren, um diese Verbindung zwischen dem präfrontalen Kortex und dem Kampf- und Fluchtsystem, dem limbischen System im Gehirn, damit da erstmal mehr Verbindung herrscht und man schneller bremsen kann. Man muss am Anfang erstmal die Bremse trainieren.
Und kann man das alleine schaffen?
Kann man gut alleine schaffen.
Okay, jetzt bist du aber auch so ein mega Autodidakt.
Bin ich, ja.
Genau, was passiert mit denen? Ich bin nicht so ein guter Autodidakt. Also ich gehe lieber gerne menschlich irgendwo hin oder habe so ein Gegenüber oder eine Gruppe oder so.
Total gut.
Was, ist ja wurscht, also das kann man ja dann finden.
Kann man finden, klar. Ne?
Machst du auch Online-Sachen?
Ja, ich mache auch Online-Sachen, bin gerade auch dabei, solche Trainings kursmäßig aufzubauen, ne? Dass man solche einfachen Übungen zunächst mal auch richtig da Schritt für Schritt angeleitet wird und sich so ein bisschen feedbacken kann. Manchmal liegt so richtig, ne, braucht man das, ne? Weil bei den ganzen vielen anderen Informationen muss man ja erstmal herausfinden, was das Richtige ist. Und klar, ne, viele, also es gibt auch wenig Psychologen, die konkret den präfrontalen Kortex trainieren.
Wirklich?
Da redet man viel.
Genau.
Aber das Reden trainiert nicht den präfrontalen Kortex, sondern das Sprachzentrum. und solche hohen.
Das funktioniert ja meistens eh.
Ja, aber diese hohen Erregungszustände, auch Dinge, die aus der traumatischen Erfahrung kommen, die sind vom Sprachzentrum abgekoppelt. Das heißt, man kommt über Sprache, man kommt über Sprache gar nicht so tief dran. Das heißt also, wir können über traumatische Erfahrungen sehr lange sprechen, aber die wichtigen Sachen, die liegen tiefer. Ja. Und man nennt das Speechless Terror. Das ist der unaussprechliche Schrecken. Man kommt da nicht dran. Man muss da über Übung ran.
Ja. Gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil häufig habe ich auch das Gefühl, dass du mit Sprechen irgendwie drüber gehst. Mhm. Also um ja nicht in deine Tiefe zu kommen, weil da ist halt nicht schön.
Ja, ich meine, Sprechen hilft, um zu verstehen und den Verstand zu überzeugen, dass er ruhig sein soll.
Gott, oh Gott. Ja, stimmt leider alles. Mhm.
Ja, ja, ja. Und dann geht's weiter, ne, von da aus.
Mhm. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Womit, oder was bauen wir in unser Tägliches ein? Mhm. Also Meditation? Und bist du da auch der Freund von diesen kleinen Schritten? Mhm. Manchmal finde ich, hilft auch nur ein Atemzug. Oder zwei oder drei. Und dazu hat jeder Zeit. Also da, sorry, gibt es kein Argument.
Ja, ja. Tiny Habits, ne? Mhm. Genau. Also am Anfang muss man erstmal dafür sorgen, dass man überhaupt sich erstmal dahin setzt. Mhm. Ne? Mhm. Klar, ne? Also manchmal hilft es einfach nur, morgens sofort nach dem Aufwachen sich hinzusetzen, das Gehirn sozusagen zu primen. Mhm. Ja, Priming nennt man das ja. Mhm. Das Gehirn vorzubereiten auf das, was es, wie es sein soll. Mhm. Und dann zählt man 10 Atemzüge. Einatmen, ausatmen, 1 und kommt auf 10. Mhm. Das ist erstmal besser als nichts.
Ja. Mhm. Ne? Ja, vor allem, weißt du, es gibt so viele unterschiedliche Leben, also mit 3 kleinen Kindern, die ab 6 im Quadrat springen,
total.
Bist du schon froh, wenn du 5-mal geatmet hast.
Ganz genau. So. Ne? Und dann macht man das einfach öfter. Also wenn man es am Anfang noch nicht lange am Stück kann, macht man es einfach immer wieder öfter. Mhm. Das Beste wäre natürlich, man beobachtet quasi diese Skala, von der ich vorhin besprochen habe, zwischen 0 und 10 und versucht, in diesem Bereich zwischen 0 und 4 so lange wie möglich zu bleiben. Mhm. Woran erkenne ich, dass ich da bin? Mhm. Man erlebt ein Gefühl von innerem Frieden und innerer Ruhe, geistige Klarheit und Fokus. Man merkt das daran, dass man in diesen Zuständen Weitsicht realisieren kann. Man kann weitsichtig denken und weitsichtig handeln. Mhm. Nicht nur von hier bis da vorne, sondern man weiß, okay, wenn ich diesen Weg jetzt gehe, dann kommt das so und so auf mich zurück. Wenn ich den Weg gehe, geht es in die richtige Richtung. Mhm. Das ist ein bisschen etwas, das ist gut zu wissen. Und wenn man dann merkt, okay, ich komme immer wieder raus, dann nimmt man immer wieder so Kurzeinheiten und versucht sich einfach runterzuzählen so ein bisschen, bis man wieder erstmal zurückkehrt. Mhm. Ja? Zum Beispiel diese, total gut ist auch hier diese Navy Seal Übung, diese Boxatmung. 4 Sekunden einatmen.
7 aus.
Nee, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten, wie so eine,
ach so, nur
wie, so ein Viereck.
Ah ja, okay.
Genau, immer wieder. Ne? Die Navy Seals machen das auch, weil bei ihren Einsätzen müssen die im Bereich zwischen 0 und 4 bleiben. Mhm. Die besten Einsätze sind immer die, wo kein Schuss fällt. Und das können die, wenn die im Frieden sind.
Ah, das ist ja sehr schön. Ich kenne nur 4711, also dieses 4 ein, 7 aus und das 11-mal.
Genau. Am Ende kann man auch an eine Salami denken. Hauptsache der, Hauptsache der Geist springt nicht. Ja, das, okay. Der Mind Wandering ist das Thema. Ne? Der Geist will immer springen.
Unbedingt.
Ne? Mhm. Ne? Das heißt, sie fangen an oder du fängst an, wer auch immer hier sich angesprochen fühlt, fängt an. Und merkt, okay, warte mal, ich muss ja noch die Wäsche rausholen. Oder ich muss noch irgendwie Mangos kaufen, irgendwas. Ja? Und dann geht es darum, sich darauf zu konzentrieren, immer wieder direkt zurückzukehren, sobald man merkt, man driftet ab, wieder direkt zurückkehren auf den nächsten Atemzug. Das ist am Anfang erstmal wirklich ein Ding, ne? Weil es nennen die, Buddhisten nennen das den Affengeist.
Ja, ja.
Ja, der Affe springt. Und den müssen wir erstmal überhaupt an die Leine kriegen.
Ja, voll. Ja?
Und das ist auch der Grund, warum die Leute nicht zur Ruhe kommen, weil der Geist springt. Halte ich ihn auf einem Punkt, ist das ein bisschen so wie bei einer geschüttelten Schneekugel. Ich stelle die geschüttelte Schneekugel einfach auf den Tisch. Das bedeutet, Geist ist auf einem Punkt.
Sehr gut. Und nicht einschlafen, ne?
Genau, das wäre die andere Art der Ablenkung.
Herrlich,
ja. Man verliert wieder Fokus. Der Körper darf schlafen.
Ja.
Das ist okay. Ja? Also man kann sagen, okay, Körper, du darfst schlafen. Mhm. Ich zähle trotzdem weiter. Also, das
klingt jetzt aber sehr professionell.
Ja, ja, das ist gut. Noch professioneller ist folgendes Bild, pass auf. Wir wollen üben, entspannt abzustürzen.
Okay.
Das heißt, du sitzt im Flugzeug, Triebwerk fängt Feuer und du zählst deine Atemzüge weiter.
Okay.
Weil noch ist es nicht gefährlich. Der Aufprall ist das Problem.
Okay. Bis dahin kannst du... Dahin ist auch schon ein bisschen mühsam.
Eben.
So, jetzt meine Vorstellung.
Aber wenn gut, der Geist springt immer wieder auf den Aufprall. Ne? Wenn man aber hier bleibt, jetzt gerade, ist nicht gefährlich.
Ach so.
Ne? Also zum Beispiel auch diese ganzen Kriegsideen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Das ganze Böse, was in der Welt passiert. Also ganz klar ist, wir werden sterben.
An irgendeinem Tag.
Ganz genau. Mhm. Aber jetzt vielleicht nicht heute.
Ja.
Und das muss man bemerken. Jetzt gerade nicht.
Nee, jetzt geht eigentlich gerade alles.
Jetzt ist okay, wir sitzen hier nur.
So.
Genau. Und wenn wir das können, wenn wir lernen, mehr zu beschreiben als zu bewerten, und dann ist es ein bisschen einfacher. Dann beschreibe ich, du sitzt mir gerade gegenüber, du nickst ab und zu mit dem Kopf. Was das bedeutet, darüber kann ich mir später Gedanken machen. Aber wenn du mit dem Kopf nickst und lächelst, bedeutet das, du nickst mit dem Kopf und lächelst. Das ist erstmal nicht gefährlich. Oder wenn du böse gucken würdest, ne, dann würde ich sagen, na, da zieht jemand die Augenbrauen zusammen. Okay, ja, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist erstmal am Anfang schwierig, aus diesem ständigen Bewertungskreislauf rauszukommen und einfach auf den Punkt zu bleiben.
Eben, das nicht zu bewerten.
Ja, das ist etwas, was wir so erstmal am Anfang, wenn wir jetzt von dem Affengeist an der Leine gesprochen haben, mit Festhalten zu tun bezeichnen können. Ne? Also der präfrontale Kortex ist wie eine Hand, die was festhält. Denn erstmal muss er den Geist erstmal festhalten lernen. Aber wenn es dann später darum geht, sich in spirituelle Ebenen reinzubewegen, dann muss man aus der Fokussierung später in die Entfokussierung kommen und später dann wieder loslassen.
Cool.
Erst festhalten und dann loslassen. Viele versuchen sofort loszulassen und dann fliegt ihnen alles um die Ohren. Und das ist so, könnte eine gute Reihenfolge sein. Und das Interessante ist, der präfrontale Kortex wiederum, der wird durch Bewegung sehr, sehr gut neuroplastisch aufgebaut. Wenn wir also balancieren, wenn wir zielgerichtet werfen, das, was man zum Beispiel beim Jagen tut, ja, also wenn man lernt, quasi buchstäblich auch da wieder zu jagen, ja, man nimmt Dartpfeile oder am besten so ein Wackelbrett, lernt sich auf dem Wackelbrett lange hinzustellen, 5 Minuten, und dann am liebsten später auch noch so Dartpfeile zu werfen. Ja, dadurch trainiere ich erstmal die Grundlage und dann später, also damit baue ich Hardware auf. Und dadurch kann ich mich später auch besser konzentrieren.
Okay. Ich will jetzt ein Messer werfen. Das habe ich schon in einer Folge gesehen.
Ja,
Folge schon gesagt.
Oder Axt werfen ist auch gut.
Ja, nee, ich glaube, ich fange mit Messerwerfen an, weil ich das hier in so einem Blatt gelesen habe und ich war im Glück. Aber ich habe es immer noch nicht gemacht.
Ja, ist ein guter Anlass. Ne? Also alles, all das, was damit zu tun hat, dass man Sachen auf einen Punkt bringt. Ne?
Okay, das findet jetzt nicht beim Tennis und...
Nee, beim Tennis, das ist auch eine Form der Bewegung, wo beides zusammenkommt. Ne? Also wir haben einmal die... zentrale und die periphere Wahrnehmung. Die zentrale Wahrnehmung verfolgt den Ball. Die periphere sagt, wo ich gerade stehe. Das muss ich beides parallel können. In der Bewegung, klar, muss man beides können. Also Tennis ist gut dafür. Allerdings, wenn man emotional nicht reguliert ist im Tennis, dann haut man viele Schläger kaputt.
Also ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen, emotional reguliert sein hilft in jeder Sportart.
Natürlich, in allen Sportarten. Und das ist super interessant.
Wie überall im Leben auch.
Ja. Wenn man, ich komme ja aus dem Kampfsport, ne? Wenn man da zu viel will, geht man K.O.
Ach.
Ja. Ist ja klar. Also wenn du unbedingt gewinnen willst, dann aktivierst du damit Widerstand. Widerstand bringt deine Erregung hoch. Und du kommst in den Stresszustand. Und in diesem Stresszustand bist du nicht so umfangreich. Du kannst schnell getäuscht werden. Ne? Also wer sich im Kampfsport auskennt und dann ist jemand sehr aufgeregt, der will unbedingt gewinnen, ja okay, dann tippe ich den unten an, dann öffnet er sofort die Lücke und dann geht dann der K.O. da rein, zum Beispiel.
So. Aber das ist echt spannend. Ich habe einen Personal Trainer, mit dem ich 2-mal die Woche bin und wir trainieren in einem Kampfsportstudio.
Sehr gut.
Ja. Und ich liebe diese Atmo da.
Ja.
Also auch die Typen.
Sind entspannt.
Die sind einfach abgefahren.
Ja.
Und ich kann das immer gar nicht so beschreiben. Ich weiß das jetzt nur auch von Beschreibungen und so weiter, dass eben alle Kampfsportler sehr geerdet sind.
Müssen die.
Das müssen die, weil sonst funktioniert eben auch überhaupt nichts.
Sonst gehen die K.O.
Sonst gehen die K.O. Du beschreibst das jetzt sehr plakativ.
Entschuldigung.
Nee, ist gut. Also weil ich könnte ja auch, es gibt ja irgendwie 1000 High-End-Studios in Hamburg, wo sich alle irgendwie drehen und alles voller Spiegel ist und so weiter. Zum Glück bin ich da nicht, sondern ich liebe eben diese, die sind da alle nur im Kampfsportanzug und ich mag die alle so.
Das ist super, ja. Ist vor allen Dingen, man muss immer bedenken, Kampf- und Fluchtbewegungen sind sehr regulativ. Ne, also eine Fluchtbewegung wäre zum Beispiel Sprintintervalle. Die sorgen dafür, dass du danach sehr ruhig bist. Ne, also weil die Aktivität geht in den Höhepunkt und wird danach wieder zur Ruhe. Meditation ist Ruhe, ist Passivität. Und wenn man da ganz tief drin ist, bekommt man wieder Power für die Aktivität. Das ist so ein Kreislauf, so ein Yin- und Yang-Kreislauf eigentlich.
Aber es braucht beides.
Es braucht beides. Ne? Also beides im Höhepunkt. Also, ne? Also man könnte sagen, Aktivität, die ihren Höhepunkt erreicht, wird wieder zur Passivität. Passivität, die ihren Höhepunkt erreicht, wird wieder zur Aktivität. Und beim Kampfsport ist das natürlich super. Ne? Ich meine, wenn man einmal so ein bisschen Bodenkampf gemacht hat und sich da so ein bisschen versucht niederzuringen.
Da kommen wir wieder dahin.
Wahnsinn, ja. Also man ist danach total ausgepowert. Oder wenn man, ich weiß nicht, ob du schon mal so mit diesen Schlagpolstern trainiert hast, dieses Pratzentraining. Okay, also wenn du da, was weiß ich, 3x3 Minuten oder 3x2 Minuten jeweils dann immer viele Kicks und Schläge hintereinander, richtig mit Druck. Danach legt sich ein Schleier der Ruhe.
Ich hau ja noch auf meinen Trainer drauf.
Auf den Trainer, genau.
Ja.
Ja? Oh. Okay. Hat er einen Schutzanzug, oder?
Nee. Also der hat selber Pratzen.
Ja. Ja, genau.
Und also ich habe auch schon ein paar Mal in den verschiedenen Folgen dazu gesagt, aber das holt mein Innerstes nach außen, aber dann eben auch wieder zurück.
Also, total. Ja, klar. Ja, weil da kann man im Grunde genommen diese vielen kleinen aggressiven Impulse, die man im Alltag verspürt, die nun mal allein schon im Straßenverkehr aufkommen oder wenn Oma Lieselotte an der Aldi-Kasse die Groschen zählt, ja. Man hat Ungeduld. Ja. Naja, danach ist man sehr ruhig wieder.
Okay, total schön. Oh, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir reden. Wir hören jetzt aber auf. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal mit dir reden. Also entweder kommt ihr nochmal nach Hamburg, weil es so schön hier ist, oder ich bin mal in Köln, oder wir machen mal remote, weil ich das Gefühl habe, ich kann wahnsinnig viel von dir lernen, weil du ja ganz, ganz viel Wissen mit Erfahrung
okay.
ans Mikro bringst, würde ich sagen. Also PS auf die Straße. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass du da warst und verstoffwechsel das jetzt erstmal.
Oh.
Das ist wahrscheinlich auch was, was für dich wichtig ist oder was du anderen auch empfiehlst, eben aus dieser Geschwindigkeit rauszukommen.
Ja.
Sich irgendwie Zeit nehmen, ist ja auch ein Fremdwort.
Ja, Zeitinseln. Ne? Also gerade in der Pause verarbeitet sich das, was wir besprochen haben.
Genau. Was passiert, wenn wir keine Pause haben?
Dann entsteht irgendwann ein Informations-Overload. Das heißt, wir können am Tag immer nur eine bestimmte Anzahl an Nachrichten verarbeiten. Und wenn man zu viele Nachrichten am Tag gehört hat, ohne Pause zu haben, dann kommt man in einen am Nachmittag oder Abend oder schon morgens in ein Gefühl der Angst und der Überforderung. Es ist, man meint, alles ist zu viel. Es ist aber nur, weil man zu viele Nachrichten gehört hat. Und dann braucht man Informationsfasten.
Das ist, ja, genau. Damit verabschieden wir uns bei euch. Und ich bin total gespannt, was ihr mitnehmt, was ihr rausnehmt und was ihr umsetzt. Und ich danke dir sehr, Michael Kopperau. Die Leute finden dich. Du hast eine Website, glaube ich, bei Instagram. Passiert nicht so viel, aber wo passiert am meisten?
Am meisten passiert, glaube ich, jetzt langsam auf der Autoren-Page.
Ah, ja.
Bei Insta demnächst auch. Das baue ich gerade alles auf.
Sehr gut.
Ja, und ich werde das ein oder andere Interview gebe ich auch noch an anderer Stelle.
Sehr gut, sehr gut. Toll. Also herzlichen Dank, dass du hier bist und uns all das mitgegeben hast.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.